Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk hier auf meinsportpodcast und auf Sportradio. Dort laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr. Das sind natürlich alle herzliche Begrüße, alle Zuhörer. Und wir wollen heute wieder eine Stunde lang über Handball sprechen, bei den Herren und bei den Frauen. Natürlich auch unter dem Einfluss der aktuellen Entwicklung in der Ukraine, die ja auch den Handballsport betreffen, beziehungsweise wo es ja auch schon Reaktionen dazu gegeben hat, wollen wir uns aber großteilig mit dem Sportlichen beschäftigen. Mein Name ist Sebastian Mühlenhof und das mache ich wie gewohnt nicht allein, sondern meinen geschätzten Experten, den lieben Tim Deppmann an meiner Seite. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja, Tim, lass uns mit dem Sportlichen beschäftigen und den Blick werfen auf die Handball-Bundesliga, die ja wieder gespielt hat fleißig am Wochenende, also jetzt am vergangenen Wochenende, beziehungsweise auch in der Woche allgemein, und uns auf vielleicht die größte Überraschung mit beschäftigen. Das 31:31, der SG Flensburg-Handewitt wird mit der GWD Minden. Ergebnis, was so vorher nicht erwartet war.
Nee, das sicherlich nicht. Das war schon eine ziemliche Überraschung, vor allem weil die Mindener im ersten Durchgang auch das wirklich sehr, sehr gut gemacht haben, da schon in Führung lagen zur Pause und sich dann auch in der zweiten Halbzeit von einem 3-Tore-Rückstand dann auch nicht aus der Ruhe haben bringen lassen, zurückgekommen sind und das Ding dann tatsächlich noch ausgeglichen haben mit einem 7-Meter in letzter Sekunde. Und sie haben halt das Torhüter-Duell relativ deutlich gewonnen mit 11:7. Also Malte Semisch hatte da wieder einen sehr, sehr guten Tag erwischt. Und das war auch mit ein Schlüssel für diesen Punkt, der natürlich sehr, sehr wichtig ist für die Mindener und definitiv für die Flensburger nicht so eingeplant war im Kampf um Platz 2. Das ist jetzt schon ein ziemlicher Rückschlag, finde ich.
Ja, auf jeden Fall ein Rückschlag. Ich meine, dadurch verlieren sie einen wichtigen Punkt im Duell mit Kiel. Und kommt natürlich auch natürlich auch, dass die Füchse jetzt durch aufrücken können, die auch entsprechend gespielt haben. Also das ist schon auf jeden Fall ein großer Rückschlag für sie insgesamt gewesen. Wenn man guckt, Miro Sturov bei Minden besser Werfer mit 8:10 auf Seiten von Flensburg war es 7:8 mit Emil Jakobsen. Man muss aber halt einfach auch sagen, und ich finde, das hat man auch schon im Champions-League-Spiel gesehen, dass sie einfach irgendwie nicht so in ihren Rhythmus gefunden haben. Unglaubliche technische Fehler, auch Jim Gottfriedsson hat sich Fehler erlaubt, die man von ihm so normalerweise nicht kennt. Also von daher müssen sich die Flensburger schon auch bis an die eigene Nase fassen, dass sie hier Minden die Möglichkeit gegeben haben, den Punkt zu holen. Wie gesagt, die Chance muss man auch ergreifen, das haben die Mindener getan und sich so mit einem wichtigen Punkt im Kampf um den Abstiegsplatz gesichert. Also von daher, jetzt rücken sie ein bisschen näher dran, haben jetzt zumindest bei Pluspunkten mit Baling ausgeglichen. Nur noch einen Punkt auf Lübbecke, die ja auch gespielt haben gegen die Füchse Berlin daheim. War auch lange durchaus ein spannendes Spiel, da haben sie Lübbecke wirklich versucht, nah dran zu bleiben bei den Füchsen, die ja ohne ihre ganze Trainerkuh ran musste, wo Bob Hanning als Cheftrainer saß und Stefan Kretschmer als Co-Trainer, haben sie aber geschafft, die Berliner das Spiel zu gewinnen und somit jetzt im Vergleich natürlich mit Flensburg zwei wichtige Punkte einzufahren, die sie natürlich dann auch im Kampf um die Champions-League-Platz brauchen.
Genau, und auch hier ähnlich wie immer mal wieder schon in der Saison gesehen, Lübbecke über 45 Minuten, knapp 50 Minuten wirklich dran, konnten das Spiel eng halten. Dann gab es eine rote Karte gegen Mrakovic und das hat dann so ein bisschen die Verteidigung für die Berliner dann geöffnet in den letzten 10 Minuten. Und das haben sie dann wirklich gut gemacht und am Ende auch das souverän dann noch gewonnen, was das Ergebnis angeht. Dazu Fabian Wieder auch relativ früh verloren, kurz vor der Pause mit einer roten Karte. Also alles in allem auch kein wirklich einfaches Spiel, wenn man sich die ganzen Gegebenheiten anguckt bei den Berlinern. Aber dafür haben sie es dann am Ende noch wirklich gut gemacht und sind hier mit 2 Punkten, reisen sie wieder ab, beziehungsweise reisen direkt sogar weiter nach Spanien zu ihrem European League-Spiel am Dienstag. Und da geht dann das Ganze wieder weiter für die Berliner, wirklich sehr anstrengende Wochen im Moment. Dazu noch die Corona-Fälle immer mal wieder und aber man muss echt sagen, das machen sie schon sehr beeindruckend und lassen sich davon nicht aus der Ruhe, aus dem Rhythmus bringen. Und das könnte natürlich auch nochmal dafür sorgen, dass sie eben lange weiter in diesem Kampf um Platz 2 lauern und dann da sind, wenn die Kieler und die Flensburger dann wieder straucheln. Also da sind sie auf jeden Fall voll im Geschäft.
Ja, das sind sie definitiv, das muss man schon so sagen. Und es ist wirklich beeindruckend, wie sie es hinbekommen. Das spielt natürlich auch für einen guten Zusammenhalt im Team, dass es ja, alle an einem Strang ziehen, dass sie unbedingt dieses Ziel Champions League Qualifikation erreichen wollen. Das ist mit Sicherheit ihr großes Ziel und da können wir natürlich genau drauf schauen, natürlich auch, wie sie sich in der European League schlagen. Und wenn du schon Kiel angesprochen hast, Tim, lass uns über die Kieler sprechen, die wirklich eine richtig starke Woche hatten gegen Erlangen. Ja, absolut dominant aufgetreten. Das erste Gegentor haben sie erst nach 15 Minuten kassiert. Also das war, hatte so ein bisschen was vom Fußball und nicht vom Handball, sodass sie dann schon zur Halbzeit mit 19-7 geführt haben. Und ja, da war das Spiel eigentlich schon durch, muss man ganz ehrlich zugeben. Das konnte dann Erlangen einfach nicht mehr aufholen, die sich selbst an die eigene Nase fassen müssen, wie schlecht sie in den ersten 15 Minuten gespielt haben. Weil so kannst du dich in keiner Partie in der Bundesliga verkaufen.
Nee, das war dann schon wieder eher so das Erlanger Gesicht, das man vor Weihnachten oder nach Weihnachten, kurz nach Weihnachten gesehen hat. Das war schon sehr enttäuschend, dass es ja so aus dem Ruder gelaufen ist in der ersten Viertelstunde und so gefühlt gar nichts geklappt hat. Weil wenn sie dann mal durch waren, stand eben Niklas Landin im Weg. Und ja, das haben die Kieler dann wirklich konsequent ausgenutzt und schon früh die Weichen auf Sieg gestellt. Das war wieder sehr beeindruckend. Und ja, am Ende beste Werfer, Duvniak 7 Tore, Ekberg 7 Tore. Also eine sehr, sehr gute Leistung von den beiden. Niklas Sandin 10 Paraden, 38%. Also ja, wirklich ganz stark damit vorgelegt im Kampf um Platz 2 und jetzt im Moment die Pole Position. Aber ist ja auch noch ein bisschen was zu spielen. Aber die Kieler auch hier, nachdem sie ja die letzten Wochen auch immer wieder mit Verletzungen und oder Corona zu kämpfen hatten, sind sie da auch einigermaßen gut durchgekommen und ich denke mal, der Sieg hilft da auf jeden Fall auch nochmal für die nächsten Spiele und jetzt ja, geht es natürlich in der Champions League auch noch um das direkte Weiterkommen um die ersten beiden Plätze. Das sieht jetzt auch nicht so schlecht aus nach dem Sieg unter der Woche und von daher ja, läuft bei den Kielern.
Ja, absolut. Also dieses 35-26 gegen Montpellier, das war so dominant, das war wirklich beeindruckend, wie sie den ja, Tabellenersten in ihrer Gruppen so wirklich abgeschlachtet haben. Also ich glaube, sie hatten da noch eine kleine Rechnung offen aus dem Hinspiel, wo sie ja sehr deutlich verloren haben in Montpellier. Und man hat den Kieler von Anfang an gemerkt, das wollten sie unbedingt ausmerzen. Und das haben sie sehr, sehr eindrucksvoll geschafft. Am Ende 35-26. Kommen sie ja gleich noch ein bisschen zu. Dann aber lass uns noch über ein weiteres dominantes Team sprechen aktuell. Die SC Magdeburg oder der SC Magdeburg. Hat gegen Lemgo gespielt, denkt man, okay, gut, vielleicht Lemgo kann sie daheim ein bisschen ärgern. Ja, Pustekuchen. 25-44 hatte Lemgo daheim verloren, also keine Chance gehabt gegen Magdeburg und vor allen Dingen konnten sie mit einem Mann überhaupt nicht klarkommen. Omar Ignir Magnusson. 15 Tore bei 21 Versuchen, 9 Assists, also für mehr als die Hälfte der Tore verantwortlich bei den Magdeburgern. Das ist wirklich so beeindruckend, wie er wieder momentan auftritt. Da kann man jedes Superlativ, was einem einfällt, nur dafür verwenden. Das ist richtig, 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 richtig gut.
Ja, er hat den Schwung aus seiner sehr guten Europameisterschaft absolut mitgenommen wieder in die Bundesliga und da weitergemacht, wo er auch im Dezember schon aufgehört hat. Also das ist wirklich grandios, was er spielt in den letzten Monaten. Und ja, das ist dann einfach schwierig, ihn dann zu fassen zu bekommen mit seinen Bewegungen. Das mussten die Lemgoer jetzt leider so deutlich auch bemerken und spüren. Von daher auch hier ähnlich wie bei den Kielern war das Spiel dann zur Pause dann auch schon entschieden mit einem 20-11. Also ja, da war es schon klar, dass man da nicht mehr so viel draufsetzen sollte, dass die Lemgoer hier zurückkommen, weil die Magdeburger es auch einfach wirklich abgezockt und sehr, sehr stark gemacht haben. Dass es dann so deutlich wird, und am Ende mit 19 Toren, das ist dann schon ziemlich hart. Vor allem, weil hier und da durchaus die Möglichkeit da gewesen wäre, vielleicht das zumindest ja so bei 8 Toren oder so zu halten. So in der 45. waren es 8 Tore, das sieht dann immer noch ein bisschen erträglicher aus, aber in der letzten Viertelstunde haben die Magdeburger das dann wirklich sind nochmal komplett aufs Gas gestiegen und ja, hatten da keine Gnade mit den Lipperländern. Von daher sehr, sehr starkes Spiel von Magdeburg. Ja, es sieht weiterhin nicht danach aus, als ob sie irgendwie nochmal ernsthaft straucheln könnten in der Bundesliga. Und ja, weiterhin sieht alles nach der Meisterschaft für den SCM aus.
Ja, das muss man so ganz, ganz klar sagen. Also sah es ja auch schon vor der Pause aus, und wie sie jetzt einfach weiterspielen, das ist sehr beeindruckend. Und ich meine, sie haben ja auch mit Kai Smits auch noch jemand, der auch kein schlechter ist auf Rückraum rechts. Also von daher wirklich sehr, sehr beeindruckend wieder der SC Magdeburg. Dann lass uns zum letzten Spiel vom Sonntag kommen. Rhein-Neckar-Löwen gegen HSG Wetzlar. Duell, was man durchaus hätte spannend einsortieren können vor dem Spiel, war es am Ende auch. 27-30 heißt es am Ende aus Sicht der Löwen. Das heißt, sie haben knapp verloren gegen Wetzlar, die ja wirklich alles gegeben haben, guten Torhüter hätten drin hatten, und das war am Ende auch natürlich ein wichtiger Teil, denn 14 Paraden von Till Klimke im Vergleich zu 6 auf den Seiten der Löwen ist natürlich zu wenig, um dann so ein Spiel zu gewinnen. Dennoch, Tim, es war auf jeden Fall möglich, dass die Löwen es auch trotzdem hätten schaffen können.
Ja, das stimmt. Sie waren lange dran. Bis zum 24, 25, 7 Minuten vor Schluss war alles wirklich wieder auf Messerschneide, ähnlich wie ja auch schon im Löwenspiel gegen Erlangen, wo sie dann wieder zurückgekommen sind. Und auch hier wären Punkte durchaus möglich gewesen. Das wäre schon auch sehr stark, weil die HSG Wetzlar in der Fremde eine der stärksten Mannschaften der Liga ist, mit 15-3 Zählern. Das ist auch schon eine ordentliche Quote und eine ordentliche Bilanz. Für die Löwen jetzt natürlich das 6. sieglose Spiel in Serie. Schwierige Situation weiterhin. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Trainerwechseleffekt so ein bisschen verpufft ist, aber zumindest was die Ergebnisse angeht, schon. Also aus den letzten 6 Spielen 1-11 Punkte zu holen, das ist schon nicht so gut, gelinde gesagt. Noch was die Tabellenkonstellation angeht, ist man so ein bisschen im Niemandsland der Tabelle mit Platz 12. Man hat 5 bzw. 6 Punkte, Pluspunkte auf Platz 17. Da wird, denke ich mal, nichts passieren, aber ich denke mal, man sollte irgendwie versuchen, dann in solchen Spielen demnächst mal wieder zu gewinnen. Das nächste Spiel ist gegen Minden. Das ist ein Spiel, das man eigentlich gewinnen müsste, aber Minden, wir haben es gesehen, die Flensburger wissen es jetzt auch, gefährlicher Gegner. Also ja, da sollte man nicht unbedingt die 2 Punkte direkt einplanen von vornherein oder mit dieser Attitüde da reingehen. Und von daher schauen wir mal, ob sie da jetzt so ein bisschen eine Kurve bekommen können. Danach gegen Melsungen, die gerade sehr gut drauf sind. Schwieriges Programm weiterhin für die Löwen und für Lubomir Vranjes. Das ist einfach weiterhin eine Seuchensaison, was die Leistung angeht, was vielleicht auch so ein bisschen das Spielglück dann in manchen Spielen angeht. Aber irgendwie kommen die Löwen dann nicht so richtig aus dem Loch raus. So scheint es zumindest.
Ja, so sieht es definitiv aus. Und ich meine, auch Platz 9, wo ja quasi die erste Tabellenhälfte beginnt oder endet, beziehungsweise, sind auch schon 5 Punkte weg. Also von daher, das ist nicht so schön gerade für die Löwen. Eine richtig viel Besserung hat Lubomir Vranjes natürlich auch in einer relativ kurzen Zeit noch nicht so richtig hinbekommen. Wie gesagt, es war über weite Teile durchaus ansehnlich, aber insgesamt hat es dann am Ende dann auch halt knapp nicht gereicht, um sich diesen Sieg zu holen. Einen wichtigen Sieg hingegen hat der DVB Stuttgart eingefahren, daheim gegen den BHC, der eigentlich sehr gut in dieses neue Jahr gestartet ist, 27-26 gewonnen, damit auch die negative Serie beendet aus Stuttgarter Sicht. Und beim BHC, Tim, ist es wieder so, es ist wieder nichts Halbes, nichts Ganzes. Sie stehen sich dann teilweise wieder zu sehr selbst im Weg und haben eigentlich nach einem starken Auftritt daheim wieder unnötig Punkte liegen lassen.
Ja, und Sebastian Hinze war nach dem Spiel auch relativ ratlos, warum man jetzt so aufgetreten ist, vor allem ungefähr über die ersten 50 Minuten. Da lag man dann nach 52 Minuten mit 6 Toren hinten und es ist eigentlich schon ein kleines Wunder, dass man überhaupt noch die Chance hatte, hier einen Punkt mitzunehmen nach einem 5-0-Lauf in den letzten 8 Minuten. Am Ende Patrick Zieker dann der Matchwinner mit dem 27-25 zur Vorentscheidung dann. Die Stuttgarter haben es eigentlich von Minute 1 an wirklich sehr, sehr gut gemacht. Dann kam der BHC vor der Pause dann nochmal ran. Aber die Stuttgarter ließen sich davon jetzt nicht so aus dem Konzept bringen und gingen mit 3 Toren Vorsprung in die Halbzeit und konnten das dann, wie gesagt, auf diese 6 Tore ausbauen. Und der BHC konnte da lange Zeit wirklich nichts entgegensetzen und hatte dann hier und da auch ein bisschen Pech, dass ein Wurf aufs leere Tor am Ende an die Latte prallt und nicht reingeht. Fasst das Ganze, glaube ich, auch ganz gut zusammen für den BHC in diesem Spiel, wo einfach auch mal nichts wirklich zusammengepasst hat. Und von daher würde ich es jetzt nicht überbewerten. Kann immer mal passieren, dass man dann auch gegen jemanden verliert, der eben unten drin steht. Aber ja, für den BHC, das nächste Spiel ist gegen den SC Magdeburg. Wird schwierig, mit so einer Leistung da was zu holen. Dann sieht es wahrscheinlich eher aus wie gegen Lemgo. Und ja, da, mal schauen, wie sie sich dann fangen. In dem Spiel haben sie zumindest dann nichts zu verlieren. Und gegen die Top-Teams der Liga sehen sie ja auch im Normalfall eigentlich immer ganz gut aus. Sehe das Kiel-Spiel vor ein paar Wochen. Also ja, schauen wir mal, wie sie da reagieren. Und dann können wir nochmal drüber sprechen, ob da vielleicht ja, der von uns auch ausgemachte Aufwärtstrend jetzt doch schon wieder ein bisschen abgeflacht ist.
Genau, da werden wir auf jeden Fall drauf schauen. Machen erstmal eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück, denn es gibt noch genug weitere Themen zu besprechen hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk. Ja, und jetzt machen wir weiter mit dem Handball, mit dem Männerhandball und wollen natürlich noch zum Abschluss das letzte Spiel der Handball-Bundesliga besprechen. Ein Spiel 22-22 zwischen MT Melsung und Leipzig, was man, ja, gelinde gesagt als der spielertechnischen Fehler beschreiben kann. 21-16, also insgesamt 37 technische Fehler auf beiden Seiten. Das ist schon, Tim, eine enorm hohe Anzahl, angesichts eigentlich auch der Qualität, die beide Mannschaften hier haben. Also sind Nationalspiele mit dabei, da erwartet man eigentlich viel mehr als 37 technische Fehler.
Absolut, und ich meine, beide Mannschaften sind ja auch noch im Kampf um Europa vertreten. Also es war ja ein direktes Duell um Platz 5, beziehungsweise um da wieder in die richtige Richtung zu kommen und dran zu bleiben an Wetzlar. Und von daher war das schon überraschend. Und jetzt wirklich kein handballerischer Leckerbissen, den wir da angeboten bekamen am Donnerstagabend. Vor allem, weil es auch das einzige Spiel an dem Abend war, weil die anderen beiden abgesagt wurden. Ja, waren natürlich alle Augen auf dieses Spiel gerichtet. Und ja, schon ein bisschen bitter. Aber gut, gibt solche Spiele nun mal auch. Jetzt kann man natürlich auch sagen, es war eine kämpferische Partie. Aber naja, weiß ich nicht.
Es wird nicht besser, je länger wir drüber reden, glaube ich.
Ja, das stimmt. Also von daher, aber alles in allem, glaube ich, ist es auch ein relativ gerechtes Ergebnis. Die Melsunger kamen besser rein, vor allem dank Silvio Heinevetter, der sehr, sehr gut gehalten hat und konnten sich so ein bisschen absetzen. Und ja, dann gab es einen 4-0-Lauf Mitte der zweiten Hälfte von den Leipzigern. Da waren sie wieder dran, sodass es eben nahezu ausgeglichen war. Konnten dann kurzzeitig auch mal die Führung übernehmen in der Schlussphase, aber die dann nicht über die Zeit bringen. Also von daher, so wie das Spiel dann verlaufen ist, ist es auch, denke ich mal, ein recht gerechtes Ergebnis.
Genau, und das sollte man auch so festlassen. Und ich glaube, das sollte doch eigentlich so alles gesagt sein. Außer ich möchte vielleicht noch den ägyptischen Torhüter von Leipzig hervorheben, Mohamed El Tayar, der jetzt mit dabei ist seit der Winterpause. 4 Paradenquote von 44%, auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor hinten raus gewesen, nachdem Severas vorher 7 Paradenquote von 29% hatte. Also von daher hat er sich da auch einfügen können, auch seinen Teil dazu beitragen können, dass man zumindest einen Punkt hat holen können angesichts dieses wirklich fehlerbelasteten Spiels. Und dann lassen wir uns ein bisschen den Blick nach Europa werfen und bevor wir uns mit der European League und der Champions League beschäftigen, vielleicht mit der News eigentlich der Woche beschäftigen, und zwar ist jetzt bekannt geworden, wer der Trainer von dem neuen Superprojekt in Kolstad wird. Und wenig überraschend, es ist Christian Berge.
Genau, ja. Und das sogar schon bereits ab dem 1. März. Also nicht erst zur neuen Saison, sondern schon in der aktuell laufenden Saison wird er jetzt das Ruder übernehmen und als Trainer die Arbeit aufnehmen. Kolstad im Moment auf Rang 5 in der Liga mit 23 Punkten aus 20 Spielen. Und ja, dafür hat Berge seinen bis 2025 laufenden Vertrag beim norwegischen Verband aufgelöst. Und das ja, ist jetzt, wenn man sich die Zusammensetzung des Projekts anguckt, keine wirklich große Überraschung, würde ich jetzt sagen. Aber ja, also diese drei Jahre vorher dann aufzulösen, das finde ich schon ein bisschen bezeichnend und sehr interessant auf jeden Fall. Er hat es auf jeden Fall damit begründet, dass er ja gerne mal wieder eine Vereinsmannschaft tagtäglich im Training begrüßen würde. Ja, ich denke mal, er weiß auch ganz genau, dass er in ein, zwei Jahren dann mit dieser Mannschaft auch große Chancen hat, auch ganz gut international auszusehen und vielleicht da auch in Richtung Final Four irgendwann mal zu schauen. Ich denke, das ist ja das ultimative Ziel dieses Projekts. Und ja, da haben sie sich auf jeden Fall ja, einen der stärksten Trainer der letzten Jahre auch geholt. Und das ist in dem Sinne eigentlich nur logisch für dieses Projekt. Und von daher bin ich sehr gespannt, was er jetzt in der aktuellen Saison noch machen wird. Aber dann natürlich, wenn dann die meisten Spieler im Sommer schon dabei sind, wie sich das Team dann unter ihm entwickelt.
Da bin ich auch definitiv gespannt drauf, wie die Entwicklung dieses Teams sein wird. Wie gesagt, er kennt ja auch viele der Spieler aus Nationalmannschaftszeiten. Ist ja jetzt schon seit ja, knapp 8 Jahren Nationalmannschaftstrainer gewesen. Also von daher schon eine wirklich sehr, sehr lange Zeit. Und ja gut, da ist es wie gesagt eigentlich fast nur zwangsläufig gewesen, dass er dort ja den Posten dann übernimmt. Bei Kolstad war ja auch schon lange gehandelt worden. Und deswegen, ja, wie gesagt, über das Thema mit Sicherheit, wie er kündigt, kann man mit ihm überschreiten, aber im Endeffekt ist es mit Sicherheit auch für ihn ein verlockendes Projekt, wie es ja für viele andere norwegischen Spieler in ganz Europa gewesen ist, die dann auch nach Kolstad wechseln werden in den nächsten Jahren. Dann lass uns dem zum europäischen Wettbewerb kommen und uns ja mit den aktuellen Entwicklungen natürlich beschäftigen, denn wir haben es ja schon auch in den letzten Wochen immer gesagt, es geht jetzt so langsam in die heiße Phase und lass uns bei der Champions League anfangen. Wir haben es ja schon erwähnt, dass der THW Kiel einen wichtigen Sieg hat einfahren können gegen Montpellier und jetzt 2 Spieltage vor Schluss auf Platz 2 steht, jeweils 1 Punkt Vorsprung vor Montpellier und Pick Saget, also von daher ganz, ganz wichtiger Sieg und jetzt haben sie mit dem Spiel in Zagreb eine vermeintlich machbare Aufgabe. Trotzdem unterschätzen sollten sie es nicht.
Genau, vor allem weil Zagreb in dieser Saison ja wirklich deutlich verbessert auftritt in der Champions League, als es in den vergangenen Jahren in den meisten Fällen der Fall war. Und auch die sind noch mittendrin im Kampf um die K.O.-Runde, um diesen 6. Platz. Also sind punktgleich mit dem 6. Elverum, 1 Punkt hinter dem 5. war da. Also da ist für Zagreb auf jeden Fall auch noch alles drin an diesen letzten beiden Spieltagen. Von daher, wie du schon richtig gesagt hast, sollte man sie nicht unterschätzen. Aber so wie der THW da aufgetreten ist gegen Montpellier, also im Normalfall ist Montpellier schon mal ein anderes Kaliber als Zagreb. Von daher mache ich mir da auch relativ wenig Sorgen. Und ja, das wäre dann der nächste sehr wichtige Schritt für die Kieler auf dem Weg, die Playoff-Runde zu überspringen. Montpellier trifft gleichzeitig auch noch an diesem Spieltag auf Aalborg, also Topspiel in der Gruppe auch hier schon wieder mit dem 3. gegen den 1. Für Montpellier natürlich dann könnte sich schon entscheiden, ob sie dann noch Chancen haben, wenn sie es verlieren und die Kieler ihre Aufgabe lösen, dann sind Aalborg und Kiel durch. Von daher, ja, sehr, sehr spannender Spieltag mal wieder.
Genau, Donnerstag 20.45 Uhr steht das Spiel an. Das Hinspiel haben sie auch klar gewinnen können. Ich habe manchmal nochmal geschaut, 36-28. Also von daher haben sie auch bewiesen, dass sie damit klarkommen. Wie gesagt, trotzdem unterschätzen sollte es man sie nicht. Denn Zagreb hat immerhin vor knapp 2 Wochen das Big Saget daheim mit 2 Toren besiegt und auch dann kurz vor Weihnachten nur mit 1 Tor verloren gegen Montpellier. Also von daher, das ist schon eine Mannschaft, die man auf jeden Fall auf der Rechnung haben sollte und die man nicht unterschätzen sollte. Spannend ist es auch in der zweiten Gruppe, in der Gruppe B, denn Flensburg hat ja nach der durchaus erwarteten Niederlage in Paris, wo sie auch nicht gut gespielt haben, jetzt weiterhin natürlich alle Karten in der Hand, denn sie sind weiterhin auf Platz 5 mit 9 Punkten. Aber dahinter ist die Situation nochmal verschärfter geworden, denn Porto hat überraschend daheim verloren gegen Bukarest, sodass jetzt Platz 6, Platz 7 und Platz 8 jeweils 8 Punkte haben und somit nur einen Punkt hinter Flensburg stehen. Damit kann natürlich für Flensburg auch am Ende heißen, dass sie Letzter werden können. Das Spiel jetzt gegen Porto daheim am Mittwoch natürlich umso wichtiger dann, Tim, dass sie dort dann zumindest schon mal ein Team eliminieren können und sich selbst natürlich auch noch einen wichtigen Abstand zu den weiteren Teams aufbauen können.
Ja, absolut. Also das sind jetzt nochmal 2 absolute Finalspiele für die Flensburger. Wir hatten es letzte Woche auch schon gesagt, dieses Spiel gegen Porto, das kann schon reichen, wenn sie das gewinnen, aber sie müssen es halt auch erstmal gewinnen, natürlich. Danach geht es dann noch gegen Barcelona. Das ist schon eine sehr schwierige Aufgabe, vor allem weil Barcelona natürlich auch noch um Platz 2 mindestens mal in der Gruppe kämpft. Und da selbst alle Trümpfe auch noch in der eigenen Hand hat. Und gut, dadurch, dass Porto verloren hat, weiß man auf Flensburger Seite auf jeden Fall, die sollte man auch schlagen können. Das sollte das Ziel sein. Man sollte auf jeden Fall Rui Silva irgendwie versuchen, die Anspiele von ihm zu durchbrechen. Also auch in dem Spiel gegen Bukarest schon wieder 12 Assists geliefert. Dazu Fabio Magalhães mit 6 Toren, 6 Assists. Also die beiden in dem Spiel wirklich top drauf. Auf die sollte man da auf jeden Fall achten. Aber ja, die Flensburger, es ist echt schwierig zu prognostizieren, wie sie dann auftreten. Also wenn sie so auftreten wie gegen Minden, mache ich mir da schon ein bisschen Sorgen. Andererseits hatten sie auch in den letzten Wochen immer mal wieder Spiele dabei, wo sie einfach auch gut gespielt haben. Und ich meine, gegen PSG haben sie über weite Strecken des Spiels nicht gut gespielt, das stimmt. Aber am Ende dann trotzdem sind sie auf ein Tor rangekommen und hatten die Chance auszugleichen und tatsächlich noch was Zählbares mitzunehmen. Das spricht dann auch für das Team, dass man gegen so einen Gegner mit so einer Leistung dann trotzdem noch zurückkommt in der zweiten Hälfte. Natürlich auch angetrieben von einem wirklich sehr, sehr guten Benjamin Buric im Tor. Von daher, es ist ja irgendwie auch da so komplett der Wurm drin, aber man hat weiterhin, ja, wie gesagt, alle Chancen in diesem Kampf um Platz 5 und 6. Aber gegen Porto muss jetzt auf jeden Fall ein Sieg her.
Ja, definitiv. Und wenn wir gerade in der Gruppe sind, haben wir ja mit HC Motor Zaporozhye ein Team aus der Ukraine. Und dort ist es so, dass alle Spiele, die sie jetzt noch haben, sind noch nicht datiert, auf welches Datum. Da ja die ERF auch bekannt gegeben hat, dass die Teams erstmal ihre Partien auf einem neutralen Boden austragen müssen, aufgrund des aktuellen Konflikts, der es dort zwischen der Ukraine und Russland gibt. Scheinbar ist es aber wirklich so, dass man bei der ukrainischen Mannschaft wirklich aktuell nicht weiß, wie der Stand ist. Also wir haben auch mal geschaut, auch auf Social Media ist nicht herauszufinden, wo sie sich aktuell befinden. Schließlich haben sie am Mittwoch noch in Kielce gespielt und da ist die Frage, ob sie dann direkt danach zurückgeflogen sind und aktuell in der Ukraine weilen oder woanders. Das ist uns leider ja ein Rätsel, deswegen ist wahrscheinlich auch nicht genau klar, wie sie die nächsten Spiele bestreiten können. Aber insgesamt, Tim, glaube ich, dass die ERF ein gutes Bild und auch schnell Entscheidung getroffen hat. Natürlich muss man erstmal abwarten, denn es gibt ja schon ein Team mit Nord, die angekündigt hat, ihr Spiel gegen das russische Team aus Medwedischewskow zu boykottieren.
Genau, ja. Also man hat erstmal beschlossen, dass es vorerst keine Heimspiele für sowohl National- als auch Vereinsteams aus Russland und der Ukraine geben wird. Die Frauen-EM-Quali-Spiele zwischen Polen und Russland sowie Tschechien und der Ukraine, die jetzt in dieser Woche im Doppelpack stattfinden sollten, wurden vorerst verschoben. Das Männer-WM-Quali-Spiel zwischen Finnland und der Ukraine findet als Doppelpartie in Finnland statt. Dann European League mit Medvedichev gegen Cox aus Finnland wurde verschoben. Das sollte jetzt auch in einer Woche stattfinden. Und ja, für Zaporozhye, die haben jetzt auch Heimspiele gegen PSG und Barcelona. Die finden, zumindest Stand Freitag, war es, glaube ich, als ich es gelesen habe, in Prešov in der Slowakei statt. Wie gesagt, wir müssen mal schauen, inwiefern sie dann auch dahin kommen, ob sie, wo sie sich befinden und so weiter. Das werden dann die nächsten Tage jetzt zeigen. Aber ich glaube auch, dazu natürlich noch der Verzicht der EHF auf die Nord Stream 2 Werbung an den Banden und als Aufkleber auf dem Feld. Also ich glaube auch, da hat man jetzt erstmal so ja das Nötigste getan. Man hat schnell reagiert. Und ja, mal schauen, wie sie jetzt die Situation mit dem Spiel Nord gegen Medvedi handeln, wie das dann vonstatten geht. Bin ich auch gespannt drauf, was sie da für eine Figur machen. Aber bisher muss ich auch sagen, ist das durchaus gut gewesen.
Ja, finde ich auch. Und ich fand auch das Zeichen von Nord natürlich auch sehr, sehr gut. Das Ding natürlich ist in der Gruppe, in der sie sich befinden, wo auch der TB Flamengo ist, ist natürlich das Spiel enorm wichtig. Denn wir haben ja zwischen dem ersten und vierten Platz einen durchaus spannenden Kampf darum, wer dort noch hinkommen kann. Nord kann noch Erster werden, wenn sie beide Duelle gewinnen würden, also gegen Medvedi, als auch dann das letztes Spiel gegen Benfica, also die Möglichkeiten bestehen dort noch, also von daher bin ich auch sehr gespannt, wie die ERF jetzt mit der Entscheidung von Nord umgehen wird. Lemgo muss jetzt erstmal gegen Cox ran, am Dienstag spielen sie dort in Finnland, also von daher auch durchaus in der Nähe, aber trotzdem im gesicherten Bereich und dann am Ende müssen sie ja nochmal daheim gegen Gudmir spielen. Mal gucken, ob sie dann vielleicht noch ihren vierten Platz verlassen können. Aus den anderen deutschen Spielen, ich denke, es ist relativ klar, dass da Magdeburg sich keine Blöße geben sollte gegen den IK Seehofer am Dienstag. Sollte ein klarer Sieg eigentlich werden, auch wenn es der zweite ist, auf die wartet. Aber trotzdem hat der SC Magdeburg bisher nicht den Eindruck gemacht, dass sie irgendwie irgendwelche Punkte hergeben wollen. Und die Berliner spielen auch nochmal jetzt in der Woche gegen Bidasoa Irun. Nach Spanien müssen sie also fliegen. wichtiges Spiel, die Punkte müssen, zwar ein Sieg muss her, damit sie dann im abschließenden Spiel gegen Plotsch dann möglichst sich den Gruppensieg sichern können. Das war's jetzt soweit zum Herrenhandball. Mal jetzt eine kurze Pause und kommen wir zurück und dann sprechen wir über die Frauen, denn auch dort gibt's genug zu besprechen, denn auch da steht die EM-Qualifikation an, ihr habt's gerade schon gehört, deswegen bleibt dann hier bei Anruf eurem Handballtalk. Ja, und jetzt kommen wir wie gewohnt zum Frauenhandball und wollen natürlich auch da den Blick werfen auf die Aktualität und uns mit den Spielen vom Wochenende beschäftigen, denn auch dort gab es natürlich einiges, wo es drüber zu berichten gibt. Lass uns mit dem spannendsten Spiel anfangen, Tim, mit dem Topspiel, das es dort gegeben hat zwischen dem TuS Metzing und dem Thüringer AC. Beide Mannschaften wollen ja gerne diesen dritten Platz sich holen, der zum Teilnahme am europäischen Geschäft sichert. Am Ende unentschieden, ganz, ganz knapp. Also da ging es wirklich dann um Hundertstel Sekunden. Also kurz vor Schluss, 7 Sekunden vor Schluss gab es die Parade nochmal von Metzing. Aber am Ende, wie gesagt, glaube ich, ein gerechtes Remis. Denn beide Teams haben auf sich alles gegeben, alles gezeigt. Und Metzing bleibt damit auf Platz 3 und kann Thüringen zumindest auf Distanz halten.
Genau, und am Ende ein bitterer Punktverlust für den Thüringer AC. 2 Minuten vor Schluss lag man mit 2 Toren vorne und konnte das dann nicht über die Zeit bringen. Sehr, sehr bitter. Generell, bei der TuS Metzing war man sehr zufrieden, da man auch ohne Kapitänin Marlene Kalf und ohne Mittelspielerin Silje Brons-Petersen antreten musste. Also wirklich auch 2 namhafte Verluste da zu verzeichnen hatte. Dementsprechend denke ich, ist man da bei der TuS Metzing sehr zufrieden mit dem Ausgang des Spiels. Man hätte auch durchaus die Chance gehabt, hier noch mehr zu holen und kann damit die 3 Punkte Vorsprung, die 3 Pluspunkte Vorsprung waren erstmal vor dem Thüringer HC. Das war schon mal recht wichtig, weil der THC eben auch 2 Spiele weniger im Moment hat und dementsprechend vorbeiziehen könnte, wenn sie beide Spiele gewinnt. Und dementsprechend wichtiger Punkt am Ende für Metzing, aber auch natürlich für den THC. Gerechtes Ergebnis, das passt eigentlich auch aus meiner Sicht.
Ja, finde ich auch. Erwähnen möchte ich gerne noch die Torhüterin von Metzing, Nicole Roth, hatte 15 Paradenquote von 36,5%, also ein ganz wichtiger Garant für diesen Punktgewinn ihrer Mannschaft. Auch die Feldspielerin Katharina Panzer hat sehr gutes Spiel gehabt, 10 Tore bei 13 Versuchen, beste Werferin der gesamten Partie und auch damit ihren Teil dazu beigetragen zu diesem Punktgewinn. Dem lassen wir weiter schauen zum Borussia Dortmund gegen BSV Sachsen-Zwickau, also Mannschaft von oben gegen ein Kellerkind. Ja, was soll man sagen? 29-16, das Endergebnis, 17-7 stand schon zur Halbzeit. Das war eine absolute Machtdemonstration von Dortmund.
Ja, das war ein großer Leistungsunterschied, den man da gesehen hat, was die beiden Mannschaften anging. Und von daher war es eben dieser 29-16 Kantersieger am Ende für die Dortmunderinnen. Und weiß gar nicht, also ob man da jetzt noch so viel zu sagen kann. Im Tor Jaratin Holte, als sie dann kam mit 6 Paraden, 43%, sehr, sehr gut. Obwohl auch auf der anderen Seite muss man auch sagen, Nele Kurzke mit 10 Paraden, 37%, also es hätte auch noch deutlicher ausfallen können für die Dortmunderin. Dementsprechend, Pflichtaufgabe erfüllt, weiterhin unangefochten der zweite Platz und so kann man zumindest ein bisschen Druck auf Bietigheim weiterhin aufrechterhalten und dann vielleicht irgendwie, falls sie dann doch nochmal ein Spiel verlieren sollten, da sein. Also es geht eigentlich nur darum, eben diesen zweiten Platz weiter zu sichern und das haben sie bravourös gemeistert.
Das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Wir sind auf Seiten der Zwickauer, ich habe mal geschaut, 20 technische Fehler. Das ist natürlich viel zu viel, wenn du gegen so eine gute Mannschaft bestehen willst. Und da hilft dir halt auch keine gute Torhüterin, wenn du halt vorne die Bälle wegwirfst. Dann lädst du natürlich Dortmund auch zu einfachen Gegentoren ein und lässt den Torhüterin natürlich dann auch ein bisschen im Stich insgesamt. Lass uns, wenn du Bietigheim angesprochen hast, auch dann zu Bietigheim geben. Hatten auch ein Heimspiel, auch ähnlich stark gewesen gegen Buchholz-Rosengarten. Zur Halbzeit stand es 16-9. Also auch da wirklich ein relativ deutliches Ergebnis schon zur Halbzeit. Am Ende 27-20. Also auch von daher da ein standesgemäßer Sieg der Bietigheimerinnen.
Ja, wobei man hier tatsächlich gar nicht mal so zufrieden mit der Leistung war, trotz des eigentlich souveränen und deutlichen Sieges. Man hatte in der zweiten Halbzeit eine Phase, in der man nicht so wirklich offensiv Lösungen gefunden hat, so ein bisschen aus dem Tritt gekommen ist. dann auch ein 0-4-Lauf bekommen hat, sodass Buchholz nochmal auf 5 Tore rankam. Aber ja, danach in den 10 Minuten haben sie es dann wirklich nochmal konsequent gespielt, die dann mit 4-3 gewonnen und dann ja eben dieses deutliche Ergebnis dann auch feiern können. Und ich meine, wenn man mit 7 Toren gewinnt und trotzdem ja einiges an Verbesserungspotenzial sieht, spricht das auf jeden Fall für die Qualität der Mannschaft. Aber ja, auf der anderen Seite, für Buchholz Rosengarten, denke ich mal, ja, ist das absolut, absolut im Rahmen. Man ist hier nicht unter die Räder gekommen, hat sich, wie gesagt, in der zweiten Halbzeit auch nochmal ein bisschen rankämpfen können. Und ja, das war dann okay. Bietigheims Trainer Markus Gaugisch hat vor allem die vielen technischen Fehler angesprochen, die ihm nicht so gefallen haben. Von daher, das ist etwas, woran er jetzt in den nächsten Tagen dann auch nochmal verstärkt arbeiten möchte. Aber ansonsten, ja, weiterhin starke Phase, die Bietigheimerinnen hier haben. Und da scheint sie auch weiterhin keiner zu stoppen.
Nee, so sieht's da aus. Also sowohl international als auch national aktuell kein Vorbeikommen an der SGE BBM Bietigheim. Dann lass uns weiterkommen und zum Spiel schauen, wo man eigentlich meint, das ist ein klares Ergebnis, 31-22. Wenn man sich aber genauer anschaut, Tim, ist das Spiel zwischen Bensheim Auerbach und Oldenburg knapper eigentlich gewesen, denn zur Halbzeit führte Oldenburg noch mit 3 Toren, 12-15, stand es aus Sicht der Gastgeberin, und am Ende, ja, haben sie dank einer überragenden zweiten Halbzeit mit 19 Toren und nur 7 erlaubten, dieses Spiel für sich entscheiden können. Also das war nochmal richtig stark, haben den richtig nochmal einen draufgelegt, während sich Oldenburg ja schon noch an die eigene Nase fassen muss. Also wenn du mit 3 Toren führst, darfst du dann nicht am Ende mit 9 Toren verlieren.
Genau, ja. 4 Minuten nach der Pause war diese 3-Tore-Führung dann auch schon Geschichte. In der Abwehr hatte man keinen Zugriff mehr. Dementsprechend, ja, wurde man da mehr oder weniger wirklich überrannt in der zweiten Hälfte. Das war schon sehr beeindruckend von der HSG Bensheim Auerbach. Und ja, alles in allem, Lisa Friedberger, beste Torschützin mit 7 Toren bei 4 Assists. Und ja, das war eine sehr beeindruckende zweite Hälfte. Wie gesagt, vor allem defensiv, also da nur 7 Gegentore zuzulassen, aber auch auf der anderen Seite 19 zu werfen, das ist schon echt sehr, sehr stark gewesen für die Oldenburgerin. Natürlich sehr, sehr bitter, dass man am Ende so deutlich unter die Räder kommt. Hatten jetzt eine Phase mit 3 Auswärtsspielen in Folge, was dann natürlich auch so ein bisschen an den Kräften zehrt. Das ist natürlich ganz klar. Aber ja, da wird man, denke ich mal, die richtigen Schlüsse draus ziehen. Und schauen wir mal, wie sie jetzt im nächsten Spiel auftreten. Weil, wie gesagt, die erste Halbzeit an sich war ja durchaus positiv. Und darauf kann man dann vielleicht so ein bisschen aufbauen und so die Fehler aus der zweiten Halbzeit abstellen oder versuchen abzustellen.
Ja, mit dem Sieg hätten sie sich auch durchaus Luft verschaffen können. Also mit 9 Punkten stehen sie aktuell auf Platz 11 in der Tabelle. Und mit dem Sieg hätten sie halt gleichziehen können mit Bensheim Auerbach, die jetzt natürlich 4 Punkte Vorsprung haben. Also von daher wäre der Sieg schon sehr, sehr wichtig gewesen, einfach um ein bisschen auch beruhigter zu gehen in die nächsten Wochen, denn man ist ja noch nicht so ganz raus aus dem Abstiegskampf. Deswegen eine bittere Niederlage auch gerade gegen eine Mannschaft, die man auch ja eigentlich eher unten halten wollten, als dass man wirklich den Abstand nach oben verliert. Klaren Sieg hat auch die HSG Blomberg-Lippe gefeiert mit 37-25. Auch da war es so, dass die erste Halbzeit durchaus noch ausgeglichen war, also nur 17-14 zur Halbzeit. Und dann hat auch hier die Gastgeber Gas gegeben, 20 Tore in der zweiten Halbzeit, während man nur 11 zugelassen hat. Also auch da wirklich eine starke Leistung von den Blombergerinnen. Nach der deutlichen Niederlage gegen Dortmund der Woche hat man sich da sehr gut rehabilitieren können.
Genau, ja. Vor allem die Phase in der zweiten Halbzeit von der 37. bis zur 45. war dann am Ende spielentscheidend mit einem 9-3-Lauf. Also ja, das waren sehr ereignisreiche 8 Minuten, die man da hatte. Und da konnten sie sich dann entscheidend absetzen, haben es wirklich von Beginn an eigentlich auch gut gespielt. Länger oder wie gesagt bis zur 37. Minute konnten die Gäste aus Bad Wildungen dann auch noch mithalten, aber danach haben sie es wirklich sehr, sehr stark gemacht. Mal wieder top. Malina Marie Michalczyk mit 9 Toren, sehr, sehr starkes Spiel von ihr. Auch Letizia Quist mit 7 Toren und 3 Assists auf Blomberger Seite. Sehr, sehr gut unterwegs und das ist auf jeden Fall eine sehr starke Woche gewesen mit 4-2 Punkten aus den 3 Spielen in den 7 Tagen. da kann man auf jeden Fall positiv zurückblicken und jetzt so ein bisschen regenerieren, während die Nationalspielerinnen dann natürlich auch unterwegs sind und danach wieder weiter voll angreifen.
Auf jeden Fall. Zudem haben sie ja noch unter der Woche eine wichtige Spielerin verpflichtet, die Lipper. Mit der guten Alexia Hauff haben sie von Buchholz-Rosengart eine Linksaußenspielerin sich dazu holen können. Von der Konkurrenz wird er dort mit Mia Zierke das Duo in der nächsten Saison bilden. So direkt unterschrieben bis 2024. Also von daher dann nochmal eine wichtige Lücke schließen können. Und insgesamt, wie gesagt, die Lipper haben dort bei der Wildung Vipers keine Chance gelassen. Lass uns dann noch zu den letzten zwei Spielen kommen. Und das Spiel zwischen Buxtehude und Halle ansprechen. Auch da stand es zur Halbzeit ausgeglichen 10-10 und dann hat Buxtehude ein bisschen angezogen, hat sich dann auch absetzen können gegen die Überraschungsmannschaft der Liga und am Ende zwei wichtige Punkte eingefahren, um dann natürlich auch möglichst dran zu bleiben an den an Metzing, denn man hat aktuell ja noch drei Spiele weniger, sodass man eigentlich an ihn vorbeiziehen könnte. Trotzdem natürlich ganz, ganz wichtig, dass sie hier keine Punkte haben liegen lassen.
Ja, und das war dann schon wirklich, finde ich, überraschend deutlich und schon sehr, sehr beeindruckend, wie sie Union Halle Neustadt hier defensiv vor allem dominiert haben. Also nur 17 Gegentore im direkten Duell zweier Tabellennachbarn mit Halle Neustadt auf 6 und Buxtehude auf 5 vor dem Spieltag. Es war wirklich sehr, sehr stark. Das 10-10 zur Pause zeigt, glaube ich, dass eben die Defensivreihen da vor allem im Fokus waren in diesem Spiel. Natürlich mit Kati Filter 36% und Annika Gudell mit 42%. Auch wirklich zwei starke Torhüterinnen hinten drin auf beiden Seiten. Und das war wirklich sehr interessant, dieses Duell. Bis zur 44. Minute war es auch ein sehr enges Spiel. 14-15 und in den letzten 15 Minuten dann nur noch drei Gegentore zuzulassen, das ist dann schon echt wirklich herausragend auf Buxtehuder Seite und deswegen hat man da auch wirklich dann am Ende verdient gewonnen. Schlüssel des Erfolgs, dementsprechend natürlich die Abwehr, die offensive 5-1-Abwehr hat sehr gut funktioniert und dementsprechend wirklich sehr, sehr stark.
Ja, ist sowieso so eine Art Prunkstück eigentlich, den Buxtehude hat mit der Abwehr. Also da sind sie schon eine auf jeden Fall der besseren Mannschaften in der Bundesliga. Also von daher, das ist da schon richtig, richtig gut, was sie dort Woche für Woche hinstellen können. Und natürlich muss man auch nicht unerwähnt lassen, dass halt Union Halle Neustadt auch 16 technische Fehler hatte. Also auch da viel zu viel eigentlich, um dort zu bestehen. Und damit auch sogar 6 mehr als die Gegnerin. Und da bemerkt man auch schon, okay, was sind auch die kleinen Unterschiede dann zwischen den beiden Mannschaften. Lass uns zum Abschluss, Tim, noch auf das letzte Spiel kurz zu blicken zu kommen. Sportunion Neckarsulm hat gewonnen mit 30-25 in Leverkusen. Zur Halbzeit stand schon 11-17, also von daher war es von Beginn an klar, wo es hingehen läuft. Sarah Wachter, 17 Paraden, Quote von 41%, stark Spiel.
Richtig, richtig. Und für Neckarsulm tatsächlich das erste Mal ein Bundesliga-Sieg in Leverkusen, also auch da ein bisschen Historisches erreicht und das war wirklich sehr, 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 sehr stark von Beginn an. Wie gesagt, innerhalb von 9 Minuten hat man da sich gut rausgekämpft aus der Anfangsphase, wo Leverkusen eigentlich ganz gut ins Spiel kam. Da lagen sie 6-5 vorne und ein paar Minuten später stand es auf einmal 6-12. Das war so der Knackpunkt schon früh in dieser Partie. Bei Neckarsulm trotzdem nicht alles perfekt. Mitte der zweiten Hälfte dann eine kleine Schwächephase, wo Leverkusen nochmal auf ein Tor herankam, aber danach fing sich die Sportunion Neckarsulm nochmal und konnte dann dementsprechend souverän mit 5 Toren gewinnen. Denke ich, wenn man sich das Spiel anguckt, auch wirklich ein verdienter Sieg. Überragende Spielerin Lynn Knippenborg mit 7 Toren, 7 Vorlagen, sehr, sehr stark auch aufgelegt im Feld und dementsprechend für Neckarsulm wichtiger Sieg. Und für Leverkusen nach einer guten Phase, auch zu Hause mit 5-1 Punkten, jetzt die erste Niederlage nach 3 Spielen.
Ja, genau. Wichtiger Sieg und damit machen wir jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück, beschäftigen uns dann mit der EM-Qualifikation der Damen. Deutschland spielt ja unter anderem gegen Niederlande und dazu gleich mehr hier bei Anruf, eurem Handball-Talk. Ja, und jetzt wollen wir uns mit der Nationalmannschaft beschäftigen, denn jetzt ist bei der Bundesliga erstmal Pause, denn die EM-Qualifikation steht an. Dort beginnt es ja, oder deswegen das Turnier findet ja Ende des Jahres statt. Und natürlich muss ja erstmal die Qualifikation gespielt werden, um herauszufinden, welche Deutsch oder welche Teams mit dabei sind. Unter anderem möchte ja auch die deutsche Mannschaft natürlich mit dabei sein. Hat nach zwei Spielen eine so okay Ausgangssituation, also das Unentschieden gegen Belarus war mit Sicherheit ein Schlag ins Kontor. Ich glaube, das kann man schon so ganz gut bezeichnen. Tim, wenn wir uns das jetzt anschauen, zwei Spiele gegen die Niederlande, das ist natürlich eine ganz schön große Herausforderung, die dort auf das deutsche Team wartet.
Ja, das stimmt. Ist jetzt in der Situation sicherlich nicht die einfachste Aufgabe, aber man muss auch sagen, in den vergangenen Jahren sah man durchaus oder war man durchaus konkurrenzfähig gegen die Niederländerin. Bei der WM 2019 konnte man das Spiel in der Hauptrunde gewinnen. Dann im Oktober 2020 hatte man auch zwei Testspiele gegen die Niederländerin. Eins davon konnte man ebenfalls gewinnen, das zweite mit 6 verloren. Also von daher würde ich jetzt nicht von vornherein sagen, dass man hier gar keine Chance hat. Das auf keinen Fall. Aber man muss schon wirklich nahezu ein perfektes Spiel auf die Platte bringen. Auch wenn die Niederländerin ja bei der WM im Dezember auch hier und da ihre Probleme hatten und nicht ganz so zufrieden waren, ist es immer noch eine sehr, sehr gute Mannschaft. Und von daher wird sich die deutsche Mannschaft da wirklich in beiden Spielen so ein bisschen auch über sich hinauswachsen müssen. Aber wie gesagt, da sind wir dann wieder da. Das Potenzial steckt durchaus in der Mannschaft. Ich bin gespannt, wie sie sich zusammenfinden. Gab ja jetzt noch ein paar Wechsel im Kader nach den drei Ausfällen von Amelie Berger, Marlene Kalf und Maike Schmelzer. Das sind jetzt Jenny Behrendt von der SGBB in Bietigheim, Maike Schirmer vom VfL Oldenburg und Isabel Hurst von der HSG Bensheim Auerbach dabei. Also ja, auch da mal schauen, wie die drei sich dann ins Team einfügen und schauen wir mal, wie sie jetzt spielen. Erstmal am Donnerstag in Krefeld und dann geht es ein paar Tage später in Rotterdam natürlich auch nochmal in die Niederlande.
Ja, genau. Erst Krefeld, dann Niederlande. Am 3. März ist das Spiel, also am Donnerstag jetzt in Krefeld. Sport 1 überträgt ab 18.30 Uhr live. Rückspiel ist am Samstag um 16 Uhr in Rotterdam. Da gibt es auf Sport Deutschland TV die Möglichkeit, das Spiel live zu verfolgen. Und du hast schon angesprochen, Tim, ein bisschen Wechsel gab es schon noch mit dabei. Man hat ja jetzt auch insgesamt zwei neue Gesichter im Kader mit Isabel Hoers, der Kreisläuferin, und auch Letizia Quist, die ja noch eine junge Spielerin ist und dort auch mal Spielzeit bekommen wird. Natürlich, wenn wir auch über diese Spiele reden, die ja dort anstehen, ist natürlich auch das große Thema rund um diese ganze Nationalmannschaft, wie jetzt die Zukunft von Henk Gröner ist. Denn wir hatten es ja schon mal erwähnt, als wir auch den Kader vorgestellt hatten, letzte oder vorletzte Woche, dass dort sein Vertrag noch nicht verlängert wurde und der ja auch eigentlich, wenn wir richtig in Erinnerung sind, in April ausläuft. Also von daher wird das mit Sicherheit auch noch ein Thema sein, wo der DRB natürlich genau hinschauen wird, wo Fragen aufkommen werden, denn man braucht jetzt endlich die Entscheidung, mit wem man dann auch bei das Turnier angeht Ende des Jahres.
Ja, wie gesagt, es bleibt eine sehr komische Situation. Ich denke mal, man wird versuchen, wenn man offiziell darauf an oder Verantwortliche darauf anspricht, dass man jetzt sich erstmal auf diese zwei Spiele konzentrieren wird und so weiter. Also die üblichen Plattitüden, die dann natürlich auch verständlicherweise kommen. Aber genau, nichtsdestotrotz ist es eine interessante Gemengelage. Das muss man so festhalten. Ich habe jetzt in den letzten Tagen eigentlich immer mal wieder positive Dinge gehört und gelesen. Auch in Zusammenhang mit seiner Person, dass er aus der Mannschaft eigentlich eine ganz gute, ein ganz gutes Backing hat und von daher spreche das natürlich für ihn, wenn die Mannschaft sich wohlfühlt mit dem, was er so vorhat und mit ihm als Typen gut zurechtkommt. Ich glaube, eine Alina Grase jetzt war es unter anderem bei dem German Handball Awards, die da auch sehr positiv über ihn geredet hat. Dementsprechend, es kann irgendwie gefühlt in alle Richtungen gehen. Natürlich wird man jetzt auch darauf achten, wie die Mannschaft auftritt in diesen beiden Spielen. Ich glaube, da geht es dann gar nicht mal so unbedingt nur ums Ergebnis oder um die Ergebnisse, sondern vor allem um die Spielweise und den Auftritt der Mannschaft. Und dann schauen wir mal weiter, wie die Ausgangsposition in der Qualifikation nach diesen beiden Spielen ist. Ob sie wirklich dann irgendwie vielleicht brenzlig aussieht vor diesen beiden entscheidenden Spielen. Aber ich kann mir da tatsächlich im Moment irgendwie auch alles vorstellen. Das ist echt eine, ja, spannende Situation auf jeden Fall.
Ja, das ist sie definitiv und da ist das die beiden Top-Teams, da bin ich sehr gespannt, wie sie sich dann gegenseitig die Punkte klauen. Die Duelle zwischen Belarus und Griechenland finden erstmal nicht statt und nicht mit Sicherheit auch einfach darum, was einfach die aktuelle Lage dort in der Region ist. Deswegen muss man natürlich dann da abwarten, wie sich dann die beiden Teams natürlich auch besiegen werden. Lass uns ein Team auch so ein bisschen einen Blick auf die anderen Gruppen werfen und natürlich auch auf die anderen deutschsprachigen Länder. Und da wollen wir natürlich einen Blick auf Österreich werfen, denn sie haben ja nach dem Unentschieden gegen Rumänien, was schon ziemlich überraschend gekommen ist im Oktober, durchaus noch gute Chancen. Jetzt spielen sie zweimal gegen die Färöer-Inseln, also von daher können sie jetzt mit 2 Siegen eine gute Ausgangsposition arbeiten und dann vielleicht eine EM-Qualifikation schaffen. Das wäre für das Land natürlich ein riesengroßer Erfolg.
Ja, das wäre definitiv ein großer Erfolg und auch durchaus eine kleine Überraschung in dieser Gruppe. Natürlich die Österreicherin bei der WM im Dezember natürlich auch sehr hart getroffen von Corona und da wirklich klare Probleme gehabt und jetzt nicht das Turnier spielen können, was man sich vielleicht vorher vorgestellt hat und was man hätte auch spielen können, leistungstechnisch. Das haben sie, wie gesagt, in diesem Spiel gegen Rumänien schon gezeigt. Und von daher bin ich da auch sehr gespannt drauf. Das sind eigentlich 2 Spiele, die man, die man eigentlich gewinnen muss. Und dann sehe das mit 5 Punkten aus 4 Spielen schon echt sehr vielversprechend aus. Bin gespannt natürlich dann auch, wie sich die Rumänen gegen Dänemark dann schlagen in den beiden Spielen jetzt. Und da ist dann wirklich alles offen, was diesen zweiten Platz angeht, weil für mich Dänemark schon eigentlich der Favorit in dieser Gruppe ist.
Genau, das Rückspiel mit Rumänien gibt es dann am 24. April und da könnte sich das dann wirklich dann entscheiden, inwieweit dann diese Überraschung startet werden können. Zuletzt war die österreichische Frauenhandballnationalmannschaft 1998 bei einer Europameisterschaft mit dabei, also es ist schon eine ganz schöne Weile her insgesamt und das wäre natürlich ein riesengroßer Erfolg für das Land. Lass uns auch noch auf das dritte deutschsprachige Land sprechen, Schweiz. Die, Tim, für sie das ist sehr, sehr schwierig. In der Gruppe mit Russland und Polen ist es eigentlich quasi unmöglich zu schaffen. Haben auch die ersten beiden Duelle jeweils auch verloren. Durchaus zwar nur mit knapp gegen Russland mit 4 Toren. Jetzt müsste es darum, jetzt gegen Litauen wichtige Punkte zu sammeln, um dann vielleicht wirklich dann nochmal mit Überraschungspunkten irgendwie nochmal oben anzugreifen. Aber das wird schwierig.
Ja, ich denke, das wird sehr, sehr schwierig. Polen und Russland sind beides halt auch wirklich sehr abgezockte Mannschaften, haben teilweise auch wirklich absolute Stars in ihren Reihen. Und von daher würde ich schon sagen, dass das wirklich eine sehr schwierige Aufgabe wird, für die Schweizerin da noch ernsthaft ein Wörtchen mitzureden. Auch wenn sie, wie gesagt, in diesem Spiel gegen die Russin gut mitgehalten haben und am Ende, wie gesagt, nur mit 4 Toren verloren haben. Aber da muss man ja auch bedenken, dass die Russin da auch noch hier und da in so einem Findungsprozess waren vor der WM. Vielleicht das so ein bisschen der Grund dafür. Und dementsprechend, dadurch, dass sie eben gegen die Polen auch mit 9 verloren haben, kann ich mir irgendwie nicht so recht vorstellen, dass sich das, dass das in den Rückspielen dann groß anders aussehen wird.
Wahrscheinlich nicht unbedingt, trotzdem hoffen kann man ja mal ein bisschen aus Schweizer Sicht. Dann lasst uns in eine weitere klare Gruppe gehen. Die Gruppe mit Ungarn und Spanien ist eigentlich quasi jetzt schon entschieden. Also da sollten Slowakei und Portugal kaum noch Chancen haben, da ranzukommen, auch wenn es Portugal im Oktober sehr gut gemacht hat und nur mit einem Tor gegen Spanien verloren hat. Glaube ich nicht wirklich daran, dass sie da wirklich dann nochmal auf diesen zweiten Platz kommen könnten. Spannender ist es dann vielleicht in den anderen 2 Gruppen, denn in der Gruppe mit Frankreich und auch in der Gruppe mit Schweden ist eigentlich so keine zweite Kraft jeweils erkennbar. Da ist in der Frankreich-Gruppe kämpfen Kroatien und Ukraine so ein bisschen drum, nachdem ja die Ukraine Kroatien besiegt hat. Und in der Gruppe mit Schweden ist es zwischen Serbien und Island wahrscheinlich, wo sich entscheidend wird. Dort hat Island gewinnen können gegen Serbien. Also von daher, das ist dann ein spannender Kampf um Platz 2, der dort wartet.
Genau, ja. Und für Kroatien geht es jetzt eben zweimal gegen Frankreich. Also 2 sehr, sehr schwierige Spiele. Aber auch, ja, wenn sie da wirklich alles reinhauen, wer weiß, vielleicht können sie da irgendwie so einen Bonuspunkt mitnehmen. Aber hier, wie gesagt, ist das weiterhin echt alles offen. Und kommt es dann natürlich auch auf das direkte Rückspiel an gegen die Ukraine, wann und ob auch immer das dann gespielt werden kann. Und ja, in der anderen Gruppe, Island trifft jetzt zweimal auf die Türkei. Da sind sie eigentlich der klare Favorit und können dann mit zwei Siegen da schon eine ordentliche Weiche stellen. Wie gesagt, Serbien dann gegen Schweden. Schwierige Spiele. Glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass sie da groß was holen werden. Dafür sind die Schweden einfach zu stark. Und dementsprechend, ja, könnte das sehr, sehr gut aussehen nach diesem Doppelspieltag für die Isländerin.
Ja, das könnte es auf jeden Fall. Also von daher bin ich sehr gespannt auf diese zwei Gruppen. Die Spiele können natürlich dann auf ERF-TV verfolgen. Wie gewohnt gibt es auch die Möglichkeit, die Spiele dann wahrscheinlich auch großartig ohne Kommentar, aber zumindest hier anzuschauen, wenn es euch interessiert. Und natürlich uns zu folgen. Dort gibt es die Möglichkeit, natürlich bei einem Podcatcher eurer Wahl uns zu abonnieren. Denn wir werden natürlich darüber reden nächste Woche, wie die Ergebnisse ausgegangen sind, wie sie die deutsche Mannschaft geschlagen hat. Da wird natürlich das große Augenmerk drauf liegen und ob es dann vielleicht auch Neuigkeiten rund um die Zukunft von Henk Gröner beim DHB geben wird. Wir werden natürlich sehr, sehr gespannt drauf schauen. Ansonsten dürft ihr uns, wie gesagt, gerne folgen bei Twitter mit dem Handle ZipMar56 findet ihr mich. Bei Tim ist es Tim_Detdetmar23. Können mit uns in Kontakt treten, über den Handballsport reden. Uns auch, wie gesagt, gerne mal Rezension da lassen bei Facebook, bei iTunes oder eben auch bei Spotify. Facebook-Seite haben wir noch nicht, sind wir mit dabei, das gerade aufzubauen. Deswegen dürftet ihr dann vielleicht in den nächsten Wochen und Tagen einfach mal schauen. Da werdet ihr mit Sicherheit uns irgendwie finden und dann könnt ihr uns auch dort folgen und mit uns über Handballsport sprechen. Uns gibt es dann nächste Woche wieder hier bei Anwurf, eurem Handballtalk.
Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.